So, jetzt haben wir die 23. Folge von unserem Podcast. Ja, es geht schon rapide auf unser Zweijähriges zu.
Mhm.
Aber ich freue mich sehr und ich freue mich auch sehr, dass wir genau wie letztes Jahr auf der Republika live sprechen dürfen miteinander. Und wie hat dir die Republika bis jetzt gefallen?
Ich habe ja ein paar Tage verpasst, weil ich mit einer Grippe im Bett lag und bin jetzt heute den ersten Tag hier und es ist so ein bisschen, als wäre ich aus so einem Fiebertraum aufgewacht, weil ich, als ich krank im Bett lag, auch ganz viel Zeit, muss ich zugeben, mit Doomscrolling verbracht habe. Shame on me. Und dann kommt man hier an so einen Ort und so viele Menschen treffen aufeinander und es gibt ganz viel progressiven Austausch und das tat auf jeden Fall sehr gut und ich freue mich richtig, dass wir die Folge hier heute aufnehmen können. Man hört es jetzt wahrscheinlich nicht, aber es regnet in Strömen draußen. Immer mal wieder hört man es donnern. Also es hat auch ein bisschen was Gemütliches hier heute mit euch zu sitzen.
Einfach einen positiven Spin setzen. Das ist der Volksverpetzer Spirit. Und ja, dann wollen wir auch direkt einsteigen.
Volksverpetzer. Der Podcast.
Ja, ich finde, die Republika ist der perfekte Ort, um ein wichtiges Thema aufzugreifen, das uns schon eine ganze Weile beschäftigt und mit dem wir auch die ganze Zeit schon Artikel bringen, wo wir auch schon in Wahlkampfzeiten großen Faktencheck gemacht haben und das auch quasi gehört wird. Wir haben ja im Januar beim ZDF auch schon darüber gesprochen. Magst du ein bisschen erzählen, was passiert ist?
Jetzt hast du das Thema ganz lange angeteasert, ohne zu sagen, worum es geht. Es geht heute um den medialen Umgang mit demokratiefeindlichen Desinformationen, besonders mit der AfD. Und da wurden wir eben im Januar zu einer Diskussions- und Austauschrunde beim ZDF eingeladen und haben dort unter anderem mit Anne Gellinek eben genau darüber gesprochen. Und wir dachten, wir nehmen mal diese Diskussion, die wir dort geführt haben, mit heute hier in die Podcast Folge auf die Republika, weil die Republika natürlich auch der perfekte Ort ist, um genau darüber zu sprechen, weil hier auch ja ganz viele Medienschaffende rumlaufen und deswegen dachten wir, das eignet sich doch perfekt und ich freue mich drauf.
Und wir haben auch, weil wir ja normalerweise die Folge immer machen mit aktuellen Themen des Monats, wollen wir natürlich auch bei aktuellen Themen bleiben und haben auch aktuelle Beispiele mitgebracht. Und eins davon, das habe ich auch schon ein paar Mal jetzt auf Podien erwähnt gehört, war, dass Chefredakteur der Zeit, Jochen Wegner, hat eine Forderung, einen Wunsch gehabt an junge Journalisten und Journalistinnen, Lotte.
Ja, wir dachten uns, wir nehmen genau die Beispiele mit, um so ein bisschen aufzuzeigen, welche gefährlichen Bewegungen wir gerade innerhalb der Medienbranche immer mal wieder beobachten, weil das für uns so ein bisschen so Indizien sind dafür, dass es da doch, glaube ich, noch Aufklärungsbedarf braucht, wenn es darum geht, wie Berichterstattung zu Zeiten des Rechtsrucks aussehen kann, sollte. Genau, und Jochen Wegner, Chefredakteur bei der Zeit, hat bei einer Veranstaltung verkündet, dass die Zeit jetzt dringend konservative JournalistInnen sucht. Zitat, 25-Jährige, die Friedrich Merz verteidigen und wer Christian Lindner schon mal gut fand, ist auch interessant für uns. Warum nehmen wir das jetzt hier als Beispiel mit in die Folge? Weil er, wie gesagt, finde ich, eine ziemlich gefährliche Tendenz mit dieser Aussage entlarvt. Und zwar, dass man dem allgemeinen Rechtsruck, den wir ja schon seit Jahren beobachten, so ein bisschen nachgibt und versucht, sich möglichst, gefühlt fast schon krampfhaft davon zu distanzieren und so sich möglichst von diesem Bild der links-grün versifften Medien zu distanzieren. Und damit gibt man eben diesen Narrativ, was immer und immer wieder von Rechten in die Welt bewusst gesetzt wird, ein Stück weit nach. Und es ist wichtig zu sagen, natürlich ist eine Diversität in Redaktionen enorm wichtig in Form von Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds, Nicht-AkademikerInnen etc. etc. Aber ein Kernaspekt von Journalismus ist ja das Machtkritische und sich dann da als Chefredakteur von der Zeit hinzustellen und zu sagen, wir suchen jemanden, der Friedrich Merz verteidigt, widerspricht meines Erachtens jeglichen journalistischen Standards, die wir gerade jetzt zurzeit besonders dringend brauchen. Und das ist das Fatale, was wir beobachten, dass man sich da so ein bisschen verrennt. Genau, bei dem Versuch, sich von diesem Bild der linksgrün versifften Medien zu distanzieren.
Im Gegenteil, ich finde, das ist ja, viele Leute sagen so, oh ja, er versucht, diesem Bild der linksgrünen Medien entgegenzuwirken. Aber was ist es ja de facto? Es sind dann die rechtsbraunen Medien. Er sagt ganz offen, dass er einen Bias pro konservative rechte Positionen hat. Dass er die will, um deren Willen, dass er sie abbilden kann. Also quasi, er hat im selben Interview auch gesagt, quasi, dass sie diese jungen Journalistinnen und Journalisten hofieren. Und das zeigt ja auch quasi, wenn 200 Leute sich engagieren und einer ist Konservative, dann wird der Konservative genommen. Mhm. Das ist nicht linksgrün versifft, das ist rechts.
Und es ist ja nicht so, als dass es jetzt gerade keine konservativen oder gar rechten Stimmen in der Medienlandschaft gibt. Also die findet man ja gang und gäbe. Dann
und die machen Erfolg, die machen Kasse, die schreiben Bestseller, die werden überall eingeladen, die kriegen auch beim BR Sondersendungen. Also es lohnt sich gerade sehr, konservativ oder sogar rechtspopulistisch zu sein.
Ich bewege mich ja auch viel in der Journo-Bubble und gerade als junge Journalistin, finde ich, ist es auch irgendwie so ein bisschen Schlag in die Magengrube, wenn man eine machtkritische, engagierte, junge Journalistin, junger Journalist ist und vielleicht gerne bei der Zeit arbeiten möchte und es vielleicht auch schon öfter versucht hat, aber keinen Praktikumsplatz bekommt, weil die Wege einfach immer noch verdammt elitär sind. Und dann so eine Aussage zu hören, kann ich mir vorstellen, ist nicht schön.
Oh ja, vielleicht kriege ich die Kolumne, wenn ich Merz lobe. und das sollte ja nicht der Anspruch sein.
Bitte nicht,
sein.
Thomas. Gut, machen wir weiter mit dem zweiten Beispiel. Da hast du was mitgebracht aus den Tagesthemen.
Da habe ich mich ebenfalls sehr aufgeregt. In den Tagesthemen kommt News und der Rechtspopulist Julian Reichelt vor. Und nicht nur das, die ganze Sendung war schon ein Totalausfall. Worum ging es? Es ging um Bärbel Bahrs Aussage, dass es keine Einwanderung in die Sozialsysteme gebe. Womit sie, und das möchte ich hier einmal deutlich klarstellen, recht hat. Das ist ein rechtsextremer Mythos, der nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe einen ganzen Faktencheck gemacht, wir wollen jetzt nicht zu sehr derailen, aber quasi Migranten zahlen im Schnitt mehr in die Sozialkassen ein, als sie rausbekommen. Und das ist eine wichtige Tatsache, die ihr nirgendwo lesen werdet. Also ist wirklich, also ich habe das in keinem einzigen Medium, das das Thema behandelt hat. Alle sind davon ausgegangen, dass Bärbel Bahrs damit Unrecht hätte, for some reason. Und die Tagesthemen eben auch. Und nicht nur lagen sie falsch, weil sie wortwörtlich gesagt haben, Bärbel Bahrs hatte faktisch Unrecht. Sie haben auch, wie sie es präsentiert haben, war noch viel schlimmer. Denn sie haben den Satz von Bärbel Bahrs gezeigt und dann haben sie gesagt, und in den sozialen Medien gibt es viel Kritik. Und dann gab es einfach 20 Sekunden lang kam Fokus, Bild, News, Reichelt, dann die AfD und dann ein CSU-Politiker vor, die 20 Sekunden lang gesagt haben, dass die so irre sei und die Realität leugne und völlig falsch liege und bla 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 bla. 20 Sekunden einfach nur das, als quasi, kein ausgewogenes Spektrum. Das ist ja nur rechtsradikal bis rechtsextrem. Ist das die Medienlandschaft? Ist das Kritik?
Und 20 Sekunden hört sich jetzt erstmal nach nicht so viel an, aber für so einen Nachrichtenbeitrag ist es enorm viel Zeit für problematische Aussagen, die da getroffen werden können.
Das ist halt schon fast, das ist ein Sechstel des kompletten Beitrags gewesen. Und die einzige Stimme, die ein bisschen, sage ich mal, dagegen gehalten hatte, das waren 12 Sekunden eines Migrationsforschers, der erklärt hätte, dass eigentlich niemand wegen dem Sozialsystem nach Deutschland migriert. Wobei, was dann der Moderator der Sendung auch direkt ignoriert hat und direkt im Anschluss gesagt hat, Bärbel Bahrs hatte also Unrecht. Als ob quasi ein Hetzer und Lügner wie Julian Reichelt oder die AfD mit irgendetwas Recht gehabt hätten. Und das finde ich unglaublich verantwortungslos und skandalös, dass News dargestellt wird als diejenigen, die seriöse Kritik machen und eine SPD-Politikerin, die sich ja zugegebenermaßen wirklich ungeschickt ausgedrückt hat in dieser einen Situation, aber die ultimativ Recht hat. Und die Tagesthemen zeigen genau dasselbe wie rechtsextreme Medien dann vom Narrativ. Und das ist absolut furchtbar und absolut falsch. Es ist, die Präsentation ist falsch und auch die Aufarbeitung und sogar der Faktencheck war falsch. Da, denn der Faktencheck, den die Tagesthemen gemacht hatten, sie hatten gesagt, in etwa jeder zweite Bürgergeldempfänger ist nicht Deutscher. Dementsprechend haben News und AfD und Co. Recht und Bas Unrecht. Mhm. Und das ist auch einfach, das ist kein Faktencheck. Das ist selber Fake News, die die Tagesthemen da verbreitet haben. Denn erstens sagt es nichts darüber aus, die Nationalität der Empfänger, ob sie dafür nach Deutschland gekommen sind oder nicht. Und zum Zweiten ist das Bürgergeld, die tun so, als ob Bürgergeld das ganze Sozialsystem wäre. Was ist mit allen anderen? Kindergeld, Familiengeld, Rente, der größte Punkt mit aller Abstand. Und da beziehen das vor allem natürlich Deutsche. Da zahlen die jungen, arbeitenden Migranten eben auch ein und die finanzieren die Rente von unseren deutschen Rentnern. Also es ist einfach faktisch falsch und es hat News, das kein journalistisches Medium ist, geadelt als eine seriöse Stimme.
Eben, also wenn man das unbedingt möchte, dann könnte man ja sagen, okay, wir entscheiden uns, einen Nachrichtenbeitrag zu dieser Empörungswelle zu machen, die da losgetreten wurde. Aber da muss man ja als Journalist, Journalistin den Kontext beachten und so ein bisschen in die Vogelperspektive gehen und von oben drauf gucken. Und dann wäre ja der eigentliche Kern der Nachricht, hey, so versuchten diese Hetzmedien, diese rechten Medien, Desinformation zu verbreiten, Stimmungsmache zu verbreiten. Sie haben jetzt hier diese Aussage aus dem Kontext gerissen und machen jetzt das und das und das. So fallt ihr vielleicht in Zukunft sogar nicht auf ähnliche Taktiken drauf rein, weil das ist ja jetzt auch kein neues Phänomen, das sehen wir immer und immer und immer wieder. Warum macht man das nicht zu einem Beitrag? Könnte man ja auch machen.
Genau. Und ich hätte es auch kritisiert, die Sendung, wenn sie am Ende richtig festgestellt hätten, dass Bas recht hat. Aber einfach schon diese Stimmen überhaupt voranzutreiben, ist der Fehler. Ja. Und man hätte sie ja gar nicht zeigen müssen. Man hätte News nicht einblenden müssen. Man hätte auch die AfD nicht einblenden müssen. Und zwar ohne Kontext und ohne Einordnung. Und darüber wollen wir heute auch reden. Weil unsere These ist, dass Medien, jetzt nicht nur der ÖR, aber Medien generell nicht AfD senden sollen. Zumindest nicht ohne Einordnung.
Nicht ohne Einordnung, also nicht uneingeordnet in Talkshows, in Wortlaut-Interviews etc., denen einfach diese Plattform geben und dass darüber hinaus es generell immer wieder ähnliche Fehlerdynamiken gibt, wenn es um die Berichterstattung geht mit Demokratiefeinden. Genau, aber wie kommen wir auf diese These, Thomas? Vielleicht müssen wir das mal einmal ganz kurz einordnen.
Ja, wir sagen, die AfD darf man, nicht nur soll, man darf sie nicht wie eine normale Partei behandeln. Und wir sagen auch, weil sie keine normale Partei ist. Also die AfD ist rechtsextrem und einige Landesverbände auch gesichert rechtsextrem laut Verfassungsschutz. Das Urteil zur Gesamt-AfD steht noch aus, da wird noch verhandelt, aber ich muss nicht auf den Verfassungsschutz warten, sondern es ist in der Forschung unumstritten, dass das eine rechtsextreme Partei ist. Das ist eine verfassungsfeindliche Partei und da ist es eine Pflicht als demokratisches Medium, die Demokratie zu verteidigen. Deine Pflicht ist nicht, alle Perspektiven abzubilden oder jedem eine Bühne zu bieten oder also alle auch nicht demokratischen Perspektiven. Natürlich sollte man, ist es ein breites Bild, natürlich deine Pflicht. Aber nicht quasi jeder, der irgendeine Meinung hat, hat das Recht, auf irgendwas zu sagen. Es gibt irgendwo Grenzen. Und eine davon
ist... Vor allen Dingen gibt es kein Recht auf ein bestimmtes Format.
Genau.
Also wir sagen ja nicht, dazu kommen wir gleich auch noch, dass man nicht gar nicht mit denen reden sollte, aber es kommt eben auf das Wie drauf an.
Das ist keine Plattform. Also Medien sind keine Pressesprecher für alle. Die sind nicht dazu da, so und jetzt hast du ein Mikro und du kannst 5 Minuten lang sagen, was auch immer du möchtest und ich kommentiere das nicht. Also wirklich eine Bühne bieten. Weil Medien und Journalistinnen und Journalisten sollen einordnen und berichten und nicht Sendezeit geben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Weil Medien und Journalistinnen und Journalisten haben eine Pflicht, die Demokratie zu verteidigen. Selbst einfach nur ganz eigennützig.
Ja.
Also wenn ich meine.
Eigentlich geht es auch um das eigene Überleben, um die Pressefreiheit. Denn dass die AfD diese massiv beschränken, wenn nicht abschaffen will, das legen die ja auch mittlerweile offen. Also das ist auch kein Geheimnis.
Das ist auch kein Geheimnis. Also wenn ich als Journalist frei weiter berichten will, darf ich der AfD nicht helfen, an die Macht zu kommen, um mir dann buchstäblich einen Stecker zu ziehen. Das ist auch einfach dumm. Aber einfach eine Demokratie braucht eine kritische Presse und die kritische Presse braucht die Demokratie.
Ja,
ganz einfach.
In den Landesmediengesetzen ist auch sowas nachzulesen wie: Rundfunkprogramme haben nicht nur die Meinungsvielfalt, sondern auch die Würde des Menschen und die demokratische Grundordnung zu achten. Oder in der Satzung des ZDF steht zum Beispiel: Die Angebote sollen dabei vor allem die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland fördern, sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung unter den Völkern dienen. Also auch dem wird man meines Erachtens nicht gerecht, wenn man jetzt einen Höcke in eine Talkshow einlädt oder eine Alice Weidel hinsetzt und sie fragt so: Hey, wie würde denn Deutschland aussehen, wenn Sie Kanzlerin wären? Das ist kein machtkritischer Journalismus.
Und der zweite Punkt ist, also unabhängig von ihren verfassungsfeindlichen Einstellungen, ist das Problem, dass die AfD nicht nach demokratischen Spielregeln spielt. Die AfD, weil man kann sagen, okay, ja, aber in meiner Sendung hat Höcke nichts Verfassungsfeindliches gesagt, dann ist doch alles in Ordnung. Das ist ja aber das Problem, weil er die verfassungsfeindlichen Einstellungen ja nicht ablegt, wenn er gerade in der Sendung nichts sagt. Die AfD, Faschisten sind fundamental auch alles Lügner. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Faschisten muss man immer misstrauen. Wenn sie den Mund aufmachen, wollen sie dich manipulieren und wollen sie dich entrechten. Und das ist extrem wichtig, auch als Journalist zu wissen. Das nicht einfach so tun, als ob was dieser Politiker da sagt, das ist auch, was er meint. Das kann man beim normalen demokratischen Politiker ausgehen. Sollte man auch nicht, aber könnte man. Aber die AfD lügt einem dreckig ins Gesicht. Und das muss den Journalisten und Journalisten bewusst sein. Und wenn sie ihnen eine Frage stellen, dann werden die was anderes sagen als das, was sie meinen. Die haben kein Problem damit, weil sie sich selbst verharmlosen wollen. Weil sie wissen, dass sie jetzt unter der Öffentlichkeit stehen und nicht unter ihren Nazi-Freunden, sondern sie stehen in der Öffentlichkeit und sie wollen harmlos wirken. Sie wollen, dass wenn Leute die Sendung sehen und sagen, der Höcke hat doch gar nichts Schlimmes gesagt. Mhm. Also die Medien sagen mir immer, der ist immer so rechtsextrem und der ist ein Faschist. Aber genau das darf nicht passieren. Sie lügen, sie verharmlosen sich selbst und sie leugnen, Dinge gesagt zu haben. Weil selbst wenn du dann als Journalist hinkommst und sagst, ja Höcke, hier sagen sie mir das und das, aber in der Redeform sowieso, wir haben das auf Band und auf Video, das ist alles dokumentiert, haben sie das und das behauptet.
Dann sagt er, das stimmt nicht.
Ja, das stimmt nicht, die Lügenpresse. Also das hatten wir ja auch in der Wahlarena, die wir gefaktencheckt haben zur Bundestagswahl, hat Weidel gesagt so, nö. Und sagt, hier ist der Faktencheck, so, nö, das stimmt nicht. Und dann, was machst du denn dann?
Ja, um ein kontroverses Interview, eine kontroverse Diskussion führen zu können, braucht man eine gemeinsame Grundlage an einem Faktenverständnis. Und das ist aus Prinzip nicht gegeben. Punkt.
Und deswegen können die Faschisten in diese Interviews reingehen und entweder kriegen sie die beste Bühne, dürfen sich selber verharmlosen, kriegen keine kritische Fragen und alle denken, oh, so schlimm sind die ja gar nicht. Und dann haben sie gewonnen. Oder sie kriegen kritische Rückfragen. Der Journalist sagt, nee, sie haben das gesagt und ich bestehe jetzt darauf. Was ist dazu ihre Meinung? Und er lässt nicht locker. Und dann stehen sie beleidigt auf und so, seht ihr, so ist die Lügenpresse. Die will uns nur schikanieren und will uns in ein schlechtes Licht rücken. Und in beiden Fällen kriegen sie Applaus von ihrer eigenen Bubble. Und in keinem Fall hat man sie gestellt. Das funktioniert einfach so nicht.
Ja. Gut, jetzt haben wir euch so ein bisschen mit unserer These vertraut gemacht, gebt denen bloß keine Plattform. Und damit ihr vielleicht auch für die nächste Diskussion gewappnet seid, dachten wir uns für diese Special-Folge, überlegen wir uns mal was Besonderes. Und zwar gehen wir mit euch jetzt mal so die 5 Standardargumente durch, die uns immer und immer wieder begegnen, wenn wir diese Diskussion über wie geht man denn mit der AfD führen, die uns auch unter anderem auch in diesem Raum mit den ZDF-Mitarbeitenden begegnet sind. Wir machen das jetzt so, ich fange an und konfrontiere Thomas mit einem von diesen Argumenten und dann gucken wir mal, wie er das debunkt oder was du dazu zu sagen hast.
Und dann drehen wir um.
Dann drehen wir um, genau. Also das erste, habe ich auch schon ganz oft gehört, ist, ja Thomas, aber die AfD, die wird ja ganz viel gewählt. Dann müssen sie ja auch wie alle anderen stattfinden dürfen, weil sonst erreichen wir ja diese Menschen gar nicht mehr. Was sagst du darauf?
Ich sag, dass das ein Zirkelschluss ist. Ich sag, sie werden gewählt, weil sie in den Medien vorkommen und präsentiert werden.
Unter anderem.
Unter anderem, ja, ja, nicht nur, natürlich. Aber weil sie diese Aufmerksamkeit bekommen haben. Jahrelang haben wir viel zu oft unkritischen Journalismus gebracht, konnte sich die AfD inszenieren und wir haben schlecht oder gar nicht das eingeordnet. Und das hat der AfD Exposure gebracht. Das hat ihrem Opferverständnis geholfen. Und währenddessen hat sie die ganze Zeit halt natürlich auch behauptet, dass sie das Opfer da sei und dass sie nie eingeladen worden wäre. Und das hat ihr dann auch wiederum geholfen. Und gleichzeitig hat sie aber die Aufmerksamkeit bekommen. Ich finde, sie wird ja gewählt. Das ist kein journalistisches Kriterium. Ich meine, wonach suchst du als Journalist deine Themen aus oder deine Fakten aus? Nirgendwo ist ja, weil das besonders viele Leute glauben. Also das ist ja kein Kriterium darum, in eine unkritische Bühne zu wählen. Außerdem, nur weil man gewählt wird, ist man trotzdem keine demokratische Partei. Man kann demokratisch gewählt sein und trotzdem kein Demokrat sein. Und das ist der ganz entscheidende Unterschied, den wir auch am Anfang extra deswegen genannt haben. Die AfD ist verfassungsfeindlich und dass wir sie immer noch nicht verboten haben und dass es Menschen gibt, die sie wählen, trotz oder wegen ihrer Lügen, das ist kein Kriterium, ihr eine Bühne zu bieten.
Ja.
Und wo würden wir dann die Grenze ziehen? Weil irgendjemand wird ja von irgendjemandem immer gewählt. Also es gibt natürlich auch wirkliche Kleinstparteien. Und machen wir dann, keine Ahnung, die Tierschutzpartei bekommt auch 2-3%. Warum laden wir die dann nicht ein? Ach, dann machen wir eine Grenze. Und wo ziehen wir diese Grenze?
Ich finde das unter anderem vor allen Dingen unter dem Aspekt spannend, dass ja zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch aus dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Also Hitler wurde auch irgendwann mal gewählt. So. Also setzt man den jetzt auch in eine Talkshow? Weiß ich nicht.
Ja. Und umgekehrt, keine Ahnung, immer noch wählen über 70% die AfD nicht und auch solche Mehrheiten lehnen sie ab und lehnen auch ab, dass sie in Regierungsverantwortung bekommt. Und das umgekehrte Argument müsste dann aber auch gelten. Dann haue ich jetzt aber zurück, ich räche mich jetzt, Lotte, denn direkt dazu im Anschluss sagen die Leute ja, okay, ja, auch dass sie gewählt werden, ist ja kein legitimer Punkt. Aber offenbar, also die andere Seite, die Leute interessieren sich ja für diese Themen oder für diese Partei. Das beschäftigt sie ja. Wir müssen ja drüber reden, wir dürfen es ja nicht totschweigen.
Ja, also von Totschweigen ist ja sowieso gar nicht die Rede. Also das haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Natürlich ist es enorm, enorm, enorm wichtig, dass wir über die AfD und über Demokratiefeinde generell berichten. Ne? Also
das machen wir bei Volksverpetzer ja die ganze Zeit.
Genau, das erstmal vorweg, wenn wir jetzt darüber sprechen. Ne? Wir meinen damit nicht, ignoriert die weg. Dazu kommen wir am Ende von der Podcast-Folge auch nochmal genauer. Das schließt ja so ein bisschen dieses Argument an das an, was du gerade schon gesagt hast. Also, dass wir uns da auch so ein bisschen in so einem Teufelskreis befinden. Denn das Aufgreifen der Themen der AfD, jetzt zum Beispiel natürlich Migration, das Offensichtliche, als Themen der normalen Bürger, das legitimiert das ja so ein bisschen. Das führt dann auch dazu, dass andere demokratische Parteien das dann auch aufgreifen, weil sie das eben prominent die ganze Zeit in Talkshows, in der Tagesschau etc. sehen. Das beeinflusst dann natürlich wieder die BürgerInnen, die das im Fernsehen, auf Social Media, überall die ganze Zeit damit bombardiert werden. Und das führt dann dazu, dass sie denken, okay, da muss es ja schon auch ein wichtiges Thema sein, wenn alle davon sprechen. Also ich glaube, dass Medien da so ein bisschen die eigene Wirkkraft unterschätzen. Also ihr bestimmt auch mit, welche Themen die Menschen als wichtig empfinden. Und diese Verantwortung, die muss man sich da schon bewusst machen. Also es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass die deutschen Medien überproportional über Straftaten von Nichtdeutschen sprechen. Und durch dieses ständige Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen dieser oftmals von rechts angestoßenen Debatten, der Themen und auch der Begrifflichkeiten, die zum Beispiel von AfD-PolitikerInnen in die Welt gesetzt werden, wird eben Schritt für Schritt diese ganze Menschenfeindlichkeit, die dahinter steckt, normalisiert. Also das ist diese bekannte Theorie des Overtone-Fensters, dass das, was mal einst radikal war, dann irgendwann akzeptabel, akzeptiert wird und dann wird es irgendwann populär. Und das ist ja eigentlich das, was wir seit Jahren schon mit diesen Themen beobachten können.
Sowas wie Remigration war auch mal eine irre Idee von irgendwelchen Rechtsextremisten. Ja. Und jetzt sind einige, also den Begriff hat die Union noch nicht übernommen, aber einige Aspekte davon.
Und dass diese Theorie des Overton-Fensters, dass das die Strategie der Rechten ist, das denke ich mir auch nicht aus. Das ist auch nicht meine Analyse, sondern das sagen die selbst ganz offen. Also Götz Kubitschek hat das schon vor Jahren irgendwann mal angekündigt. Leute, so gehen wir vor und wir sehen leider, es funktioniert halt eben oft. Und auch da muss ich sagen, wir meinen damit nicht, dass man gar nicht über Migration sprechen darf und dass das jetzt irgendwie so ein verbotenes Thema ist, was man nicht anfassen kann, sondern again, hier geht es halt eben auch wieder um um das Wie. Also man kann ja zum Beispiel auch über Rassismus sprechen und über die Desinformationen, die eben in die Welt gesetzt werden und da eben aufklären, über diese allgemeinen Strategien und zum Beispiel über diese Theorie des Overton-Fensters aufklären und den Leuten zeigen, hey, das ist das, was hier gerade versucht wird, das ist das, was hier gerade eigentlich passiert. Man kann konstruktive Beiträge machen und darüber sprechen, wie Integration gut funktionieren kann. Man kann generell zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich engagieren, mal zu Wort kommen lassen oder auch einfach mal Menschen mit einer Migrationsgeschichte öfter zu Wort kommen lassen.
Die kommen nie
die
vor.
Die kommen gefühlt nicht nur gefühlt, sondern es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die nie vorkommen und dass sie so durch diesen medialen Eindruck, der erweckt wird, als gesellschaftliche Akteure, die am Rand stehen, wahrgenommen werden. Und das sind sie de facto nicht. Sie beteiligen sich tagtäglich an dieser Gesellschaft und das muss man so auch eben zeigen.
Ja, gerade das Thema Migration, das du auch schon aufgesprochen hast. Ja, die Themen der AfD beschäftigen die Menschen, weil die Medien das aufgreifen. Also Befürwortungen für mehr Abschiebungen oder Grenzschließungen und sowas, das war nie eine Mehrheitsmeinung. Es ist jetzt einige dieser Positionen, immer noch nicht alle, sind erst jetzt mehrheitlich anerkannt worden, weil wir seit Jahren über nichts anderes reden, weil es die ganze Zeit als Problem dargestellt wird. Und die eine Studie von Thomas Hestermann, die du erwähnt hast, hatte gezeigt, ich habe mir nicht die genauen Zahlen rausgeschrieben, aber dass der absolute Großteil aller Maler, wenn über Migration geredet wird, wird sie immer als Problem oder als Bedrohung dargestellt. Auch in seriösen Medien. Und dann wird die Analyse sagt dezidiert, dass zum Beispiel das ZDF genauso negativ über Migration berichtet wie die Bild-Zeitung. Und das zieht sich komplett durch die Bank. Und genau, wie du gesagt, und die Migranten selber kommen gar nicht vor, oder nur so 1% oder sowas, die mal zu Wort kommen. Und die werden nie ihre Geschichten erzählen. Man redet anderen über sie, aber nicht mit ihnen.
Ja.
Und dann ist das Thema halt für alle wichtig. Und wenn alle Medien sagen, hier, das wichtigste Thema, dann muss das wohl das wichtigste Thema sein.
Oder auch, genau, über Rassismus wird auch oft nur berichtet, wenn es eben dann mal einen Anschlag gab.
Ja.
Und dadurch erscheint es im allgemeinen Eindruck wie so ein Randphänomen, obwohl das etwas ist, was unfassbar viele Menschen in diesem Land tagtäglich begleitet und beschäftigt. Gut, springen wir zum nächsten Argument. Oft heißt es ja dann auch, aber wir als JournalistInnen müssen ja überparteilich sein oder objektiv sein und deswegen sind wir quasi verpflichtet, mit ihnen zu sprechen.
Ja, das höre ich auch immer oft. Ich meine, wir sind auch überparteilich. Das heißt ja, das heißt nur, dass wir die gleichen Standards bei allen Parteien anwenden. Und wenn dann eine Partei schlechter wegkommt, ist das nicht unser Problem. Also wir würden ja aktiv den Diskurs verzerren, wenn wir versuchen, die AfD genauso zu präsentieren wie die anderen Parteien, weil sie das nicht ist. Und das ist dasselbe Problem wie von Jochen Wegner. Ich meine, ich mache jetzt hier kein Urteil darüber, aber wenn sie keinen Journalisten finden, der Friedrich Merz verteidigen will, liegt das vielleicht darin, dass es nichts zu verteidigen gibt an Friedrich Merz? Also ich sage nicht, dass es so ist, aber...
Besonders unter den 25-Jährigen.
Ja, genau.
Also
ich meine, wenn es was zu loben gibt, dann lobt man das. Aber das machen sogar wir. Also ich weiß noch nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Wir haben schon 2-3 Mal, wenn Merz was Kluges gesagt hat, ein Reel daraus gemacht. Und ich glaube, wir geben ihm da sogar... Wir verzerren da auch die Debatte, weil wir ihn nicht für jeden rassistischen Ausrutscher kritisieren, aber ihm für jedes selten mal dann loben, wenn er das macht. Und das ist dann auch schon nicht mehr das richtige Verhältnis. Und genauso ist es mit der AfD. Wenn die AfD eben schlecht wegkommt, wenn die Analyse sagt, ja, die AfD hat halt gelogen, dann musst du das halt sagen.
Ja.
Da darfst du es nicht verschweigen. Und wenn die AfD sich dann beschwert, wir kommen schlecht weg, dann sagt ihr, dann macht halt bessere Politik, damit ihr besser wegkommt. Das ist nicht meine Schuld, das ist nicht mein Problem. Und so wird halt der komplette Diskurs verzerrt. Hier kommt auch das False Balancing ins Spiel. Wenn wir sagen, 99,9% aller Wissenschaftler sagen, der Klimawandel ist menschengemacht und real. Und ich lade dann einen Klimaforscher ein und einen Klimawandelleugner, der von Exxon oder so bezahlt wird, dann bilde ich nicht alle Seiten ab, sondern ich verzerre die Realität. Dann ist der Journalist nicht derjenige, der hier Equal Standing macht, weil Equal Standing bildet halt nicht die Realität ab. Das ist nicht die Realität. Die Journalisten verzerren die Realität im Sinne der Rechten und lassen sich auch noch anhören, quasi sie machen den Diskurs schon rechter, als er ist, und lassen sich dann und glauben dann auch noch, dass sie linksgrün versifft seien.
Es geht ja wirklich um basic journalistische Standards, also sowas wie sagen, was ist, heißt ja eigentlich, wir wollen Fakten verbreiten, wir wollen die Menschen informieren, damit sie sich ihre eigene Meinung bilden können. Und das heißt ja, wir wollen keine Lügen verbreiten. Das würde ja kein Journalist, keine Journalistin von sich behaupten. Und dieses Sagen, was ist, erreicht man nun mal leider bei der AfD nicht, indem man sie genauso behandelt, wie man jetzt vielleicht einen normalen demokratischen Akteur behandeln würde. So.
Ja, beziehungsweise ja, quasi wenn man in dem Aspekt, dass man quasi ihn einfach, wenn er sie einfach reden lässt und dann quasi die Worte für sich selber stehen lässt.
Genau.
Wenn man aber dann quasi auf alle Parteien quasi analysiert, beispielsweise was würde deren Politik Auswirkungen haben auf, keine Ahnung, die Einkommen von Niedrigverdienern oder sonst irgendwas, und dann kommt die AfD schlechter damit weg, dann muss man das halt auch sagen. Man muss halt sagen, diese Partei ist vom Verfassungsschutz, wird sie überwacht. Sie ist in vielen Bundesländern gesichert rechtsextrem. Und das sagt man nicht bei den Grünen, weil es halt nicht bei den Grünen so der Fall ist. Und dann ist man überparteilich.
Ja. Es gibt ja auch das Phänomen, diese eine Studie mit dem Titel AfD-Paradox hieß sie, glaube ich, dass die Menschen, die AfD wählen, am meisten unter deren Politik leiden würden, weil dann gekürzt wird an allen möglichen Stellen etc. etc. Und das verdienen die Menschen ja auch zu wissen, wird gesagt. So
gut.
Viel dazu. Zum nächsten Argument, oder?
Ja, das werde ich dich jetzt fragen, Lotte. Weil die AfD jammert ja immer viel, dass sie so unfair behandelt wird. Und wenn wir sie entlarven, wenn wir sie stellen journalistisch, wenn wir ihre Sachen einordnen, wie ich vorhin gesagt habe, dann wird sie rumjammern, dass wir die Lügenpresse seien. Und dann wird sie als Opfer aufspielen und davon profitiert sie. Wir stärken doch ihre Opferrolle, wenn wir sie anders behandeln.
Ah, du meinst, okay, wenn wir sie nicht einladen, dann kann sie sich als Opfer inszenieren.
Ja.
Okay, dazu würde ich sagen, dieser Opfermythos ist Teil der rechten Ideologie, Punkt. Und ich glaube, dass es da ganz egal ist, was wir machen. Das ist Teil der rechtsextremen Ideologie und das wird sich nicht ändern, indem man sie jetzt in eine Talkshow einlädt. Also wir haben ja auch vorhin schon die Pressefreiheit angeschnitten. Da sehen wir ja auch gerade, wie die extrem angegriffen wird, eben vor allen Dingen durch AfD, durch rechte Akteure. Wir sind jetzt auf dem Ranking von Reporter ohne Grenzen auf Platz 14 abgerutscht, eben unter anderem vor allem wegen Gefahren der Berichterstattung, wegen Gefahren in der Berichterstattung zum rechtsextremen Milieu. Heißt, und zum Beispiel in Höcke oder jetzt auch in Sachsen-Anhalt, da wird es ja auch immer wieder ganz offen gesagt, dass sie am liebsten eigentlich den ÖRR komplett abschaffen wollen. Also sie machen auch keinen Hehl daraus, dass sie die Pressefreiheit abschaffen wollen. Nur wenn ich den jetzt hier einladen würde und sagen würde, komm, du darfst dich jetzt doch mit uns hier hinsetzen, würden die nicht sagen, ah, ihr seid so lieb, dann lassen wir das jetzt nochmal. Also das ändert faktisch nichts daran und sie werden sich immer und immer wieder als Opfer inszenieren und es ist
und
ja
das,
auch...
Und das Problem ist, wenn sie werden sich immer als Opfer inszenieren und wenn du sie einlädst, dann werden sie sich in deiner Sendung als Opfer inszenieren, ja, vor einem Millionenpublikum.
Ja, und ich finde das ja auch, also es ist ja auch tragisch, weil wenn man jetzt deswegen sie einladen würde, dann duckt man sich ja vor den Strategien der extremen Rechte und das möchte man doch auch nicht.
Ja, wenn du mich nicht einlädst, dann haue ich dir eine runter.
Ja.
Das ist Erpressung.
Ja. Wir haben auch heute in unserem Meetup, was wir hier auf der Republika hatten, darüber gesprochen, dass wir auch stark davon überzeugt sind, dass mehr Transparenz und eine offene Kommunikation von Seiten der JournalistInnen, was die Bedrohungslage angeht, der wir tagtäglich ausgesetzt sind, helfen könnte, um das Bizarre an diesem Opfermythos zu entlarven. Weil das eigentliche Opfer in der Situation sind ja die JournalistInnen, die JournalistInnen selbst. Also die bekommen die Morddrohungen, die bekommen, Thomas hat vorhin erzählt, meinen Kampf nach Hause geschickt. Wir kriegen die Nachrichten ins Postfach von eben vor allen Dingen Menschen aus dem AfD-Milieu. Und das ist ja eine bizarre Verkehrung der Rollen. Und ich glaube, wenn man das offener kommunizieren würde als Journalist, als Journalistin, hey, so werden wir gerade angegriffen, dann würde es auch helfen, um diesen Opfermythos, der da oft in die Welt gesetzt wird, so ein bisschen zu entlarven.
Das Problem ist, dass viel zu viele Medien und viel zu viele Journalistinnen und Journalisten quasi selber auf diese rechten Mythen reingefallen sind. Sie meinen, ja, wir sind die Mächtigen, wir sind die da oben und wenn wir sie nicht präsentieren, dann unterdrücken wir sie, dann haben sie vollkommen recht damit. Und ja, wenn wir Morddrohungen kriegen, dann ist das halt unser Problem, weil wir sie nicht hart genug eingeladen haben. Also, das ist so ein Verhältnis wie mit seinem Mobber oder so. Also,
ja.
Wobei der nicht aufhört damit, sondern der dann doch bestärkt wird dadurch.
Ja, und das ist ja wirklich bizarr. Also ich glaube, ich habe die Studie auch schon mal im Podcast erwähnt, dass 73% der Journalistinnen haben Online-Gewalt erfahren und 20% haben die Konsequenzen bis ins Offline-Leben gespürt. Also das ist die Realität, in der wir uns heutzutage befinden. Das merken Thomas und ich jeden Tag, auch hier in den Gesprächen, die wir auf der Republika geführt haben, hört man es immer und immer wieder. Das müssen wir offen kommunizieren und das Letzte, was wir tun sollten, ist uns vor den Strategien der Extremrechten zu ducken, weil dadurch machen wir es nur noch schlimmer letztendlich. Okay, next Argument. Thomas, aber wir wollen doch nicht belehrend wirken und die BürgerInnen sollen sich doch lieber selbst ein Bild machen.
Ja, wenn die BürgerInnen sich selbst ein Bild machen, dann wozu mache ich das eigentlich? Also dann brauchen wir gar keine Medien, dann können wir sie abschaffen, dann macht sich jeder einfach selber ein Bild und wir können den ganzen Medienbetrieb einstellen. Also ich meine, ich will nicht belehrend wirken. Mein Job ist buchstäblich aufklären und erklären. Also das ist mein Job. Also das ist das, was ich machen möchte. Also oder muss. Ich sage, okay, ich gucke die Sendung, damit mir das ZDF, damit mir die Zeit, damit mir Volksverpetzer sagt, was wichtig ist. Und dann bin ich erschrocken so, oh Gott, er erzählt mir ja Dinge. Das will ich ja gar nicht. Also
es ist so ein bisschen so, als würdest du deine NachbarInnen zu dir nach Hause einladen und du hast so ein Buffet. Und dein Job ist es quasi, denen das einzuordnen, vorzustellen, damit die sich ihre eigene Meinung bilden können. Aber das Brot auf dem Tisch ist ganz krass verschimmelt. Und du würdest denen das einfach nicht sagen, weil du willst ja nicht belehrend werden.
Ja, genau. So. Das Brot ist übrigens verschimmelt. Sag mir nicht, was ich denken soll. Ja. Ich esse das Brot jetzt echt erst recht. Das ist das Problem, genau. Und also, bei den Fakten zu bleiben, ist keine Belehrung. Also, wenn ich Falschaussagen unwidersprochen lasse, dann desinformiere ich. Das ist das Gegenteil von Belehrung, das ist Belügung. Nee, das ist nicht Neutralität, das ist Verzerrung und das ist Manipulation. Wenn ich muss ehrlich sein, ich muss dir die Wahrheit sagen und wenn dich das belehrt fühlt, dann gefällt dir nur nicht, was ich sage, nicht, dass ich es dir sage. Und außerdem ist doch klar, dass keine Sendung ist. Ich bin ja nie neutral, ich bin ja nie belehrend. Also welche Themen ich auswähle, welche Bilder ich nehme, welche Sprache, welche Worte ich nehme, wem ich wie viel Sendezeit gebe, das ist alles eine redaktionelle Entscheidung. Und mit allem bewerte ich. Und deswegen hatte ich das auch vorhin gemeint mit den Tagesthemen. Selbst wenn sie am Ende die Fakten richtig gestellt hätten, wäre es trotzdem fatal gewesen, News und AfD vorne ranzustellen, weil das dann die Debatte schon wieder verzerrt hätte, weil es dann gleichwertig die Lüge neben den Fakten aufgestellt hätte. Mhm. Und das zu leugnen und so zu tun, als wäre man neutral und könnte nicht belehrend sein, auch das ist schon wieder ein Betrug.
Ja, also ich verstehe so ganz bisschen so die Angst davor, belehrend zu wirken. Aber ich habe da auch großes Vertrauen darin, dass es die meisten JournalistInnen schaffen, Inhalte rüberzubringen, Kontexte zu erklären, ohne sich jetzt dahinzustellen und zu sagen, ihr seid ja alle dumm. Also,
ja, das muss man ja nicht machen.
Genau, das passiert ja auch faktisch nicht. Also ja. Das ist auch so ein bisschen eine irrationale Angst, glaube ich, die wir da den meisten Menschen nehmen können.
Okay, wollen wir in der letzten Viertelstunde eigentlich vielleicht noch drüber reden, weil es haben wir viel gejammert und gemeckert, was alles falsch ist und was schlecht ist. Was will denn der Volksverpetzer denn machen? Was ist denn eure Lösung? Macht ihr es halt mal besser. Komm, ja. Lotte, mach besser.
Ich habe 6 Vorschläge mitgebracht, weil wir dachten, genau, wir wollen nicht nur meckern, sondern auch so ein bisschen einen konstruktiven Teil am Ende mit reinbringen, was sind denn Ideen, wie man es besser machen könnte? Weil das ist auch das, was ich an so Veranstaltungen wie der Republika toll finde, dass es ja so ein Ort für so einen Dialog, einen Austausch ist. Wie können wir zusammen die Zukunft irgendwie besser gestalten? Wie können wir unsere Berichterstattung optimieren? Und es ist nun mal faktisch so, dass wir in Zeiten von Desinformation und Demokratiefeinden gerade hier leben und dass wir die Berichterstattung auch an diese Zeiten anpassen müssen. Also einfach weiter so, merkt man ja, funktioniert so suboptimal. Und ich würde jetzt einfach mal diese 6 Vorschläge hier in den Raum werfen und du kannst ja gucken, ob du was ergänzen möchtest, Thomas. Mhm. Falls uns irgendwelche Medienschaffende hier gerade zuhören, holt doch gerne mal eure Stifte raus und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns danach ansprecht und mit Ergänzungen oder Feedback auf uns zukommt. Genau, Punkt 1 wäre: Mehr Berichterstattung, die die allgemeine Medienkompetenz und Wissen über die überlagernden Strategien der extremen Rechte fördert. Also das war das, worauf wir vorhin auch schon mal eingegangen sind, dieses wirklich eine Vogelperspektive einnehmen und von oben drauf gucken, anstatt sich bei diesem polarisierenden Diskurs mitreißen zu lassen. Da können sich Medien auch so richtig wie so Leuchttürme innerhalb dieser ganzen Schlammschlacht werden, wo man weiß, okay, die haben den Überblick, die ordnen uns ein, was gerade hier abgeht. Und bei denen lernen wir auch, wie wir selbst nicht auf diese Strategien der extremen Rechten reinfallen.
Ja, genau. Der Punkt ist nämlich der, das ist genau das, was man macht, wie man nicht belehrend wird. Man gibt den Leuten einfach das Werkzeug in die Hand, die Fakes und die Strategien selber zu durchschauen.
Genau das.
Also es geht nicht darum, auch beim Faktenchecken geht es nicht darum, dass ich dir sage, was wahr und was falsch ist. Ich versuche dir an den aktuellen Beispielen zu erklären, wie diese Strategien funktionieren, damit du sie wiedererkennst und es dann selber erkennst.
Ja.
Und genau. Das ist ganz wichtig. Man muss den Menschen das auch dann beibringen. Und da kann man denen helfen und das Werkzeug in die Hand geben. Und dann belehrt man sie nicht, dann ermächtigt man sie.
Ja, genau. Weiter zu Punkt 2. Fokus auf kritischen, machtkritischen, faktentreuen Journalismus. Das bedeutet auch, Live-Formate, die dies unmöglich machen, sollten neu gedacht oder ersetzt werden. Denn, wie gesagt, Extremisten spielen nicht nach den Spielregeln eines fairen Diskurses und sie live zu stellen ist quasi unmöglich.
Ja, also in einer Talkshow, wenn man dann einen Rechtsextremisten der AfD einlädt, sei es Weidel, Kropala oder Höcke oder sonst irgendwas, man kann ihn nicht stellen. Der kann so viel Bullshit sagen, hätte ich fast ein anderes Wort gesagt, er hätte so viel Bullshit sagen, dass du es niemals
das
widerlegen kannst.
Ja, quasi unmöglich ist, genau. Und das heißt ja nicht, dass man, wie gesagt, gar keine Interviewformate mehr mit denen machen darf, aber es gibt ja vielleicht dann auch Möglichkeiten, dass man eben Faktenchecks einblendet etc. Es muss ja auch nicht immer alles live passieren.
Ja, das ist auch unser Tipp an Medien. Ich meine, ich bin persönlich kein Fan von Talkshows generell. Das ist kein Format, in dem man informiert wird. Da werden verschiedene festgefahrene Meinungen inszeniert. Das ist ja keine Diskussion, das ist ein Anschreien. Aber wenn man es denn
oft zumindest.
Aber wenn man es denn machen wollen würde, dann sollte man Sendungen nicht live senden, sondern im Nachhinein dann die Möglichkeit, Faktenchecks einzublenden, wenn es die Leute sehen. Dann sieht man, wenn Höcke dann den Mund aufmacht, dann wird sofort was eingeblendet, weil höchstwahrscheinlich ist das, was er sagt, nicht richtig.
Okay, Punkt 3, einer meiner Lieblingspunkte. Fokus auf konstruktiven Journalismus. Was heißt das? Also, auch die Perspektiven derjenigen, die sich vor dem Rechtsruck fürchten, sollten beachtet und in den Medien auch dargestellt werden. Es braucht mehr Geschichten, die auch von gesellschaftlichem Engagement erzählen und die Krisenursachen müssen greifbar gemacht werden. Das heißt, wir sollten auch mehr nach den wirklichen Ursachen für die Unzufriedenheit und die Ängste der Menschen im Land fragen.
Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich meine, jeder von uns kennt das. Ihr guckt die Nachrichten an und habt ihr gleich schlechte Laune. Ah ja, Krise, März, alles traurig, alles schlecht. Und Journalistinnen und Journalisten oft präsentieren das einfach nur und gehen dann weiter. Es gibt natürlich Formate, die Sachen einordnen und beleuchten. Aber wir sind alle unglaublich demotiviert, weil wir immer nur Probleme sehen und dann in dem Moment nicht wissen, was Lösungen sein können.
Ja.
Und da gibt es gibt immer viele Menschen, die man machen kann. Es gibt Sachen, die man unterstützen kann, die was dagegen tun, Initiativen, Petitionen, was nicht alles. Oder in der Politik gibt es andere Parteien, die andere Lösungsvorschläge haben. Und dann ist es die Verantwortung des Journalisten zu sagen, ja, keine Ahnung, was weiß ich, Kindersterblichkeit geht hoch, aber hier gibt es Forschung, die forscht an dieser Impfung oder sonst irgendwas.
Und auch alles, was diese Krisen und Ängste und Unzufriedenheiten so ein bisschen greifbarer macht und eben wirklich auf die Ursache, die wirkliche Ursache des Problems schaut. Kurzer Allgewerbe-Blog. Wir haben zum Thema konstruktiven Journalismus auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Hört da gerne rein. Okay, ich glaube, zeitlich springen wir mal ganz schnell zu Punkt 4. Das hatten wir jetzt vorhin auch schon ganz oft erwähnt. Der Punkt 4 heißt nämlich weniger Angst vor der AfD. Der Opfermythos ist ein Teil der rechtsextremen Ideologie. Ganz egal, was wir machen, mehr Transparenz über die Bedrohungen und Einschüchterungsversuche, denen Journalisten ausgesetzt werden, kann helfen, die Absurdität dieser Opferrolle aufzuzeigen. Also ja. Auch da, wir haben es vorhin schon genug erwähnt, habt keine Angst vor dem, wie die AfD reagiert. Duckt euch nicht vor deren Strategien. Haltet euch an euer journalistisches Handwerk und bleibt dem treu. Und zeigt vor allen Dingen auch auf, wie ihr angegriffen werdet.
Das fand ich beim ZDF auch, das war der spannendste Punkt, den die, glaube ich, mitgenommen haben. Mhm. Weil die haben gesagt, so, ja, wir werden ja auch dann noch bedroht und beschimpft und sowas. Und ich so, ja, warum erzählt ihr das denn keinen? Mhm. Und da haben sie so geguckt, so,
das ist doch. Viel zu wenig wird das aufgegriffen, ja. Gut, Punkt 5. Regelmäßige Reflexion zur Vermeidung einer Mithilfe bei der sogenannten moralischen Panik. Also regelmäßige Reflexion, damit meinen wir, sprecht darüber und reflektiert regelmäßig in den Redaktionen, über welche Themen berichten wir, wie viel und aus welcher Perspektive berichten wir über diese Themen. Wie relevant oder groß sind diese Themen wirklich für die Lebensrealitäten der Menschen im Land und, ganz wichtig, kommen die Betroffenen selbst zu Wort? Stichwort Migration.
Ja, so vermeidet man halt diese riesigen Imbalances, dass man teilweise, gerade vor einem Jahr war es ja so, man hat fast nur über Migration geredet, das war das Top-1-Thema und alle haben gesagt, ah, man darf ja über dieses Thema nicht reden oder es wird zu wenig darüber gesprochen.
Ja.
Also diese komplette Verdrehung der Realität.
Ja, bei moralischer Panik habe ich auch schon mal ein Reel für uns gemacht, für unsere Social-Media-Kanäle. Das ist ja dieses Phänomen, dass quasi eine Gruppe als Feindbild medial aufgebauscht wird und dass dann irgendwann eben der Eindruck entsteht, dass eine ganze Menschengruppe ein Problem ist, was gelöst werden muss. Und man verliert sich so schnell in diesem polarisierten Diskurs. Und da hilft eben die Reflexion, um eben, ich habe es schon tausendmal gesagt, in die Vogelperspektive zu gehen und zu schauen, was passiert hier eigentlich wirklich. Und auch eben zu reflektieren, inwiefern sind wir da vielleicht selbst auch drauf reingefallen oder welche Stimmen fehlen bei uns in der Berichterstattung. Punkt 6 und damit der letzte Punkt. Vorsicht vor False Balancing und Dominanz der Desinformation im Framing der Beiträge. Heißt nicht wiederholen, was andere behaupten, sondern eben sagen, was ist. Dazu gehört auch, Behauptungen extremistischer Akteure nicht als gleichwertig gegenüber ExpertInnen-Aussagen präsentieren und nicht menschenfeindliche oder faktisch falsche Behauptungen das Framing und den Aufhänger der Nachricht dominieren lassen.
Das ist
ein essentieller Punkt.
Ja, und viele Journalistinnen und Journalisten glauben, dass sie alles richtig machen, wenn sie sagen, ja, ich habe gesagt, was Höcke gesagt hat, aber dann kommt das, was der Experte gesagt hat. Allein das ist schon ein Fehler. Hinzu kommt auch noch, was hier quasi noch drüber hinausgeht über diesen Punkt, du hast ein bisschen gesagt, den Aufhänger dominieren lassen, dass sie meistens ja dann auch noch das Höcke-Zitat
in den Titel
packen.
Ja.
Und dann sagen sie, ja, aber am Ende vom Artikel steht ja dann schon der Fakt und sowas. Ja, aber 8 von 10 Leuten lesen nur die Überschrift. Und dann habt ihr Höcke eine Bühne geboten und der Experte, ihr müsst dem Experten die Bühne bieten, nicht Höcke. Das ist der Problem.
Mein Lieblingsaufregerthema sind auch Push-Benachrichtigungen. Wie oft ich schon Push-Benachrichtigungen zu Faktenchecks auf meinem Handy aufploppen hatte, die legit nur aus der Desinformation bestanden, mit einem Fragezeichen hintendran. So, das ist, sind Migranten faul? Fragezeichen. Und man muss sich auch vorstellen, wir leben auch nicht mehr in einer Welt, wie vielleicht früher bei unseren Eltern, die Nachrichten so konsumiert haben, dass sie sich 20.15 Uhr vor den Fernseher gesetzt haben und die Tagesschau in einem durchgeguckt haben, sondern gerade meine Generation, wir werden jeden Tag mit Millionen Brocken an Nachrichten konfrontiert. Das heißt, es passiert jeden Tag unzählige Male, dass wir nur die Überschrift, nur den ersten Satz wahrnehmen. Und es ist so unfassbar wichtig, dass man diesen wichtigen Raum nicht in Desinformation überlässt. Denn selbst wenn ich nicht rechts eingestellt werde, wenn ich jeden Tag 30 Mal eben diese Desinformation halb im Auge wahrnehme auf meinem Handy, ganz egal, ob da jetzt ein Fragezeichen drin, hinten dran hängt oder nicht, dann bleibt irgendwas davon irgendwann vielleicht auch bei mir hängen.
Meine Freundin zum Beispiel benutzt Social Media eigentlich nicht und sie hat mir auch gesagt, sie kriegt über alle Fake News nur mit über die ZDF-App. Und also sie weiß, sie kennt alle Fake News, weil das ZDF ihr die gesagt hat. Und das ist da, das ZDF sollte eigentlich aufklären und nicht Fake News weiter verbreiten.
Sie klären auf.
Theoretisch auch.
Aber sie lassen eben oft den Aufhänger durch die Fake News.
Ja, aber wenn du
dominieren.
Quasi nur die Pop-ups und die Überschriften liest, dann erfährst du erst den Fake und dann aber dann weißt du nicht, was daran Fake ist. Und dann scrollst du weiter und dann steht der nächste Beitrag: Warum wird die AfD immer stärker?
Naja. So, damit haben wir aber den, habe ich meine Tipps jetzt hier einmal mit euch abgearbeitet. Und ich hoffe, dass die auch über eine Republika hinaus vielleicht irgendwann in den Redaktionen landen und dass wir da gemeinsam in diesen Dialog gehen und versuchen, es einfach besser zu machen.
An dem Punkt möchte ich auch nochmal einen kleinen eigenen Werbeblock machen. Wir haben ja unser Plädoyer an die Presse veröffentlicht mit 10 Forderungen an die Medien oder 10 Punkten an die Medien. Und wer auch hier live dabei ist, wir haben sie auch vorne. Da könnt ihr sie auch mitnehmen. Wir haben auch noch mehr Goodies für die Leute, die live zuhören.
Übrigens das Plädoyer in Kooperation mit dem Deutschen Journalistenverband und noch ganz vielen anderen tollen Kooperationspartnern aus der Journalismusbranche. Also mit unserem ganzen Rant hier heute stehen wir auch nicht alleine da,
genau,
sondern es gibt schon ganz viele unfassbar tolle KollegInnen, die sich für die gleichen Dinge einsetzen. Auch mal
genau.
Zu erwähnen.
Ja, und das könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen und euch dann auch das verteilen. Und wenn ihr Journalistin oder Journalistinnen seid oder kennt, dann schaut euch das gerne an und wendet das gerne an. Wir würden gerne mehr davon sehen. Ansonsten müssen wir vielleicht nächstes Jahr dasselbe nochmal sagen. Das wäre ein bisschen unglücklich.
Ja, ich meine, lieber sagen wir es einmal zu viel als einmal zu wenig. Also mir als junge Journalistin liegt das Thema ja auch so unfassbar am Herzen. Nicht, weil es mir irgendwie Spaß macht, irgendwie über die Medien zu meckern, sondern aus einer Liebe für den Journalismus heraus und weil ich diesen Job auch gerne in 20 Jahren noch machen möchte. Und das funktioniert halt unter einer AfD-Macht so semi-gut. Und deswegen muss man da manchmal auch ein bisschen meckern. Aber es geht uns eigentlich darum, dass wir gemeinsam diese Herausforderung annehmen. Es entsteht jetzt nicht aus einer Position von wir wissen alles besser heraus, sondern aus einem hey, lass uns das doch gemeinsam mal anschauen mit der Lupe und gemeinsam anpacken.
Ja, und ich glaube auch die meisten Journalistinnen und Journalisten wissen, dass es weitergeht. Gut, dann danke euch herzlich für die, die den Podcast später nachhören. Wir haben das am 20. Mai bereits aufgenommen, live bei der Republika. Alle Quellen und alle Sachen stehen wie immer in der Beschreibung. Also vielen Dank, dass ihr bei unserer 23. Folge dabei wart. Wir waren Thomas und Lotte und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Riesiges Dankeschön an alle, die hier heute vor Ort waren und die Folge zum was ganz Besonderes gemacht haben. Denkt dran, Zeug mitzunehmen und natürlich an das Republika-Team und die Bühne und die ganze Einladung hier. Folgt uns gerne auf allen unseren Social-Media-Kanälen, wenn ihr sie habt, von Instagram über Facebook, TikTok und so weiter. Und wer das eben nicht hat, wir haben auch eine App, dann werden wir euch auf jeden Fall auf euren Bildschirm gespült. Die gibt es im Play Store und im App Store, die Volksverpetzer-App. Und alle Links zu Artikeln, wie gesagt, sind in der Beschreibung der Folge. Der Song am Anfang und am Ende in der Folge ist Vancouver von Deadline 54 und der Podcast wird produziert von der Podcast- und Social-Media-Agentur Kundenfokussiert. Also danke euch und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Ciao.
Volksverpetzer. Der Podcast.